ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, also die Kulissen werden immer besser hier bei Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. So nah dran waren wir nun wirklich noch nicht. Die Tiere, um die es uns hier heute geht, die haben quasi wie zum Fototermin hier Aufstellung genommen. Aber ich will das Geheimnis noch ein bisschen in der Luft halten. Erstmal begrüße ich recht herzlich hier Florian Ludwig. Florian, sehr herzlich willkommen.
Hallo an alle da draußen.
Florian, bei dir weiß man, Südamerika, das ist deine Geschichte. Und wir wollen heute so ein bisschen, sagen wir mal, Vollständigkeit herstellen. Und zwar bei den südamerikanischen Tieren, die ihr habt, die toll klingende Namen haben, aber man sich nicht im ersten Moment was vorstellen kann. Wir hatten die großen Maras, wir hatten das Pecari und heute ist das Capybara dran. Da wird bei den meisten schon was klingeln. Ich mache es trotzdem noch ein bisschen geheimnisvoll, um es noch höher zu kriegen. Das sind doch garantiert Publikumslieblinge hier, oder die Pecari? Ach Quatsch, die Capybaras.
Genau, naja, eigentlich nicht nur bei uns, sondern generell weltweit sind Capybaras gerade auf einem riesigen Hype. Also es gibt ja zig Videos auch auf TikTok, Instagram, Facebook und wer weiß, wo sonst existieren diverse Videos über Capybaras, weil die halt einfach von sich heraus schon so eine Grundgelassenheit ausstrahlen und die einfach schon ein bisschen schräg und ein bisschen eigen sind, weil die halt teilweise auch ein bisschen sehr seltsame Sachen machen, aber halt generell auch so eine Grundgelassenheit ausstrahlen.
Dass die jetzt hier so nah an uns rankommen, also ich meine, man bräuchte die Hand nur auszustrecken, ja. Wir wären schon dran, ist das normal?
Die wären relativ schnell tatsächlich zutraulich, also dafür sind sie tatsächlich bekannt. Also klar, kommt immer darauf an, wie man mit denen umgeht, aber generell, wenn man sich mit denen gut stellt und auch eigentlich die sehr viele positive Erfahrungen mit einem machen, dann sind die eigentlich auch schon so, dass sie freiwillig immer gerne ankommen und die halt irgendwie wissen, wenn sie ankommen, gibt es in der Regel was. Klar ist es nicht immer so, dass wir jederzeit was geben, aber sie wissen schon, wenn wir jetzt irgendwie uns jetzt hier länger irgendwo hinsetzen, dann wissen sie, aha, es gibt eine Leckerei und man kann es mal probieren.
Nun treiben wir die Spannung nicht ins Grenzenlose und lösen das Rätsel mal auf. Der deutsche Name für Capybaras ist Wasserschweine und genau. Sie sind quasi direkte Verwandte des Meerschweinchens.
Richtig.
Und das erwähne ich deshalb, weil da kann man sich von der Gestalt zumindest, also so ungefähr wie sie aussehen, was vorstellen, aber man hat die Dimension nicht.
Genau, also wie gesagt, Wasserschweine trifft es eigentlich ganz gut. Also im ersten Moment sehen sie halt aus wie ein zu groß geratenes Meerschweinchen. Aber sind halt dementsprechend auch um die 50 bis 60 Kilo schwerer als ein Hausmeerschweinchen. Das darf man eben nicht vergessen. Also die haben halt wirklich ja, fast schon Schweinegröße, würde ich jetzt mal sagen.
Und Wasser? Also der andere große Begriff da drin?
Wasser einfach in dem Sinne, weil sie halt aus dem Pantanal oder generell Südamerika, aus den Regionen, wo sie vorkommen, sind sie halt einfach ans Leben im Wasser angepasst. Das heißt, sie haben extrem gute Schwimmhäute an den Vorder- und Hinterfüßen. Ja. Und sie sind halt immer irgendwo in Gewässernähe anzutreffen, weil so fast alle Wasserschweine extrem gerne baden, A für Fell- und Hautpflege und sie aber auch gerade das Wasser als Fluchtmöglichkeit nutzen in der freien Natur. Das heißt, so ein Wasserschwein, also das erleben wir hier auch tagtäglich auf der Außenanlage, also haben wir bis jetzt mit allen Wasserschweinen erlebt, die, wenn wir die Anlage betreten, dann wird ein Warnruf oder ein Ruf erstmal ausgestoßen, nach dem Motto, hier, da kommt jemand, Vorsicht.
Ja, darf ich fragen, wie das ungefähr klingt?
Oh Gott, das ist eigentlich wie so ein klingt fast ein bisschen wie so ein langgezogen, so ein bisschen wie so ein Husten eigentlich eher. Also das okay. Kann man sich jetzt nicht wie so ein Quieken von einem Meerschwein vorstellen, sondern eher wie so ein, ja, also ich kann es jetzt nicht wirklich nachmachen, es klingt wirklich wie so ein bisschen Richtung Husten geht das so
ja,
ein bisschen.
Ja.
Ansonsten,
wenn das ausgestoßen wird, ist dann ist Flucht?
Nein, das ist erstmal nur so für alle das Zeichen, okay, da kommt jemand oder es kommt etwas und wir erleben das hier tagtäglich tatsächlich, wenn wir die Anlage betreten und sobald sie halt aber auch merken, was passiert, also wenn wir mit Futter ankommen, dann bewegen sich alle recht schnell in unsere Richtung und wissen, aha, was los
also,
ist.
Also nicht Richtung weg ins Wasser, sondern zu euch hin.
Genau, aber wie gesagt, der Ruf der klingt halt auch ähnlich, wenn Gefahr droht, das heißt, da wird kurz gerufen. Und wenn es wirklich schnell gehen muss, dann springen sie teilweise wirklich ins Wasser und tauchen dann auch wirklich komplett ab. Aber wie gesagt, Wasserschweine sind auch ein bisschen Meister der Tarnung, was man denen jetzt erstmal nicht zutrauen würde. Weil das kann man gerade am Kopf jetzt gerade ganz gut sehen, weil Augen, Nase und Ohren sind genau auf einer Linie.
Ja.
Das heißt also, dadurch, dass die ja wirklich, wie gesagt, viel im Wasser unterwegs sind und gerade in der freien Natur, da ducken die sich auch in Uferregionen irgendwo ab, dass die halt wirklich so gut wie möglich abtauchen können. Das heißt, die können über drei Viertel vom Körper unter Wasser verstecken und nur der ganz kleine Bruchteil vom Kopf guckt raus und sie können trotzdem mitbekommen, was über der Oberfläche abgeht. Und im Zweifel können sie auch wirklich extrem schnell abtauchen. Das ist deren Vorteil.
Aber hier im Zoo müsst ihr das ja letzten Endes nicht zelebrieren, nee, oder? Also nee. Sind die hier bei euch überhaupt im Wasser?
Also die beiden hier tatsächlich relativ selten im Vergleich. Also die alten Capybaras, die wir in der Vergangenheit hatten, also gerade zur Anlageöffnung, die waren sehr viel im Wasser unterwegs. Also auch bei Wind und Wetter völlig egal. Die sind bei Minusgraden im Stall baden gewesen. Also im Stall ist es sehr warm.
Ja.
Aber die haben sich dann klitschnass bei minus 10 Grad ins Vorgehege gesetzt. Das war denen völlig egal. Pünktchen und Anton, die sind da so ein bisschen anders. Also man muss sie manchmal schon ein bisschen zu ihrem Glück zwingen.
Ja.
Also jetzt im Hochsommer, wenn es wirklich sehr, sehr warm ist, dann gehen sie auch freiwillig gerne baden. Aber sobald denn die Temperaturen schon eher so unter 18 Grad gehen, dann geht man freiwillig schon generell nicht mehr ins Wasser. Also weder hier auf der Anlage noch hinten im Stall. Also die sind da, was Wasser angeht, tatsächlich für Wasserschweine erstaunlicherweise wasserscheu.
Haben sich ihren Namen gar nicht richtig verdient sozusagen.
Die beiden tatsächlich nicht, aber wie gesagt, das hängt auch immer ein bisschen von den Gegebenheiten ab, was sie aus der vorigen Haltung halt eben kennen, weil nicht jeder hat halt vielleicht, sag ich mal, so eine extreme Möglichkeit, denen so viel zum Baden zur Verfügung zu stellen. Manche haben halt vielleicht wirklich gefühlt nur wie eine Badewanne. Was wird denn das hier, Anton? Der springt mir hier gleich auf den Schoß, also Moment.
Von genau. Der Größe ist es ja wirklich, als ob zwei Hunde neben uns stehen. Das ist ja schon beachtlich.
Ja, so Schäferhund größer. Also, sie sind nicht ganz ohne. Also sie sind lieb auf jeden Fall, aber man darf halt auch die Zähne nicht unterschätzen. Also wieder, wenn die zubeißen, dann kann auch durchaus mal versehentlich, nicht mit Absicht, kann da durchaus mal ein Stück Finger versehentlich ab sein. Also das machen die nicht mit Absicht. Das ist einfach, wenn Möhre und Finger gleichzeitig im Mund sind, dann kann das eben schnell mal beides zusammen ab sein.
Und sind die durch die Größe auch ziemlich kess?
Naja, ich sag mal so, also sie setzen sich auf jeden Fall hier auf der Anlage durch.
Ja, ja.
Das heißt, da wo sie hingehen, da gehen sie halt einfach hin und die Maras weichen halt dementsprechend aus oder je nachdem, welche Tierarten dann noch mit drauf sind, also auch jetzt sage ich mal in anderen Zoos.
Spielen ihre Macht schon ein bisschen aus dann?
Ja, die interessiert das wenig. Also wir hatten ja, gerade wenn die, wie gesagt, wenn die Maras, wenn die versuchen irgendwie das Wasserschwein irgendwie wegzudrängeln oder anzupinkeln, was die ja untereinander mal machen, die großen Maras,
ja.
Das Wasserschwein lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Wenn die irgendwo hin wollen, dann gehen die halt einfach hin. Also alle anderen Tiere, die können einfach nur ihr Futter, sag ich mal, retten oder was auch immer dann, indem sie Futter nehmen und wegrennen. Die Wasserschweine nutzen das einfach aus, dass die halt hier auf der Anlage die größten sind.
Aber Futter finden sie im Wasser nicht? Also die fressen jetzt keine Fische oder so?
Nee, also in der freien Natur finden sie Futter auch im Wasser. Also sie leben ja in Sumpfgebieten in der freien Natur, also auch oder Überschwemmungszonen. Das heißt, in der freien Natur fressen sie auch viele Wasserpflanzen, Sumpfgräser, solche Sachen. Daher kommt zum Beispiel auch der Name Capybara, was eigentlich zu Deutsch übersetzt Herr der Gräser bedeutet, weil sie in Grasnähe oftmals sitzen.
Herr der Gräser, schöner Filmtitel eigentlich.
Ja, Herr der Gräser heißt Capybara übersetzt eigentlich.
Ja.
Das ist halt eben von der indigenen Bevölkerung aus Südamerika ist der Name gegeben worden, weil die halt immer sehr in Nähe von Gräsern halt immer gesehen wurden damals.
Und zupfen die euch auch die Wiese dann quasi leer?
Naja, leer nicht, aber sie halten sie halt immer schön kurz. Also überall, wo natürlich ein bisschen was sprießt oder wo sie mal an ein Stück Bambus kommen, das wird natürlich alles kurz gehalten. Aber wir hatten tatsächlich auch zur Anlageneröffnung, hatten wir hier in den Uferregionen, hatten wir auch Schilf damals gepflanzt.
Ja.
Was, wie man sieht, nicht wirklich eine Chance hatte, weil die Wasserschweine, die wir damals auch hatten, die haben halt alles ratzekall runtergefressen. Das hat auch nichts gebracht, das in irgendeiner Art und Weise zu schützen, weil das war denen egal. Die sind da einfach drunter durchgetaucht oder haben sich einfach durchgedrängelt und dann war das weg. Also wenn die irgendwas haben wollen, was sehr lecker ist, dann ist denen das völlig egal, was da für eine Barriere ist. Dann gehen die zur Not auch einfach da durch, wenn sie es wollen.
Durch ihre besondere gedrungene Gestalt, du hast es am Anfang ja auch gesagt, wirken die schon ein bisschen drollig und sagen wir mal, vom Look her ein bisschen tollpatschig. Und wie du sagst, die machen auch manchmal seltsame Dinge. Was sind denn so Sachen, die du als seltsam einstufst?
Na, also die merkwürdigsten Sachen, die ich tatsächlich mal beobachtet hatte, das war, wir haben halt gerade Futter gestellt und gucken ins Vorgehen und denken so, Mensch, was ist denn mit diesem Wasserschwein los? Das ist wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Also wenn die irgendwas toll finden, wenn man sie streicht, dann stellen die Haare halt auf, weil halt wie bei uns Gänsehaut ist halt ein angenehmes Gefühl. Ich dachte so, was ist denn mit diesem Tier nicht in Ordnung? Und dann haben wir erst später gesehen, dass es mit dem Hintern direkt am Nasenbär-Vorgehege war und der Hintern vom Wasserschwein quasi vom Nasenbär bearbeitet wurde. Das heißt, die Nasenbären, die fanden das toll, dadurch das Gitter durchzufingern und haben an diesem Wasserschwein rumgearbeitet. Und dieses Wasserschwein wurde immer borstiger, als wenn es in eine Steckdose gefasst hätte. Sowas zum Beispiel. Also sind halt schon sehr drollig, was so Sachen angeht. Ansonsten, ja, ich finde, man kann sie immer sehr schwer einschätzen, weil sie so immer sehr ruhig gelassen, auch manchmal ein bisschen sehr emotionslos wirken. Also ja, weil sie oftmals erst auf den letzten Moment manchmal erst reagieren. Also bestes Beispiel, wenn wir jetzt, sag ich mal, mit Grünfutter kommen oder mit einer Mistkarre, wir laufen direkt auf die zu. Die springen manchmal erst im letzten Moment aus dem Weg, wenn sie überhaupt aus dem Weg springen. Also das nehmen die teilweise gar nicht so ernst.
Sind die denn auch ungeschickt? Also sind sie wirklich tollpatschig?
Nein, das wirkt tatsächlich nur so. Also sie sind tatsächlich sehr, sehr trittsicher, was es angeht. Wie es im Wasser sind, kann man fast ähnlich wie mit Flusspferden vergleichen, ist es schon fast elegant, wie sie unter Wasser unterwegs sind, weil sie sind extrem schnell unterwegs auch, das traut man ihnen gar nicht zu.
Ja.
Also sie können extrem schnell schwimmen und auch extrem gut tauchen. Also ich finde es schon krass, also meine, klar, ist jetzt schwer zu beschreiben, aber der Wassergraben, den wir haben, der ist ja halt sehr lang.
Ja.
Und wir haben es auch schon erlebt, dass hier ein Capybara, keine Ahnung, was wird der sein von der Länge hier, also 100 Meter wird nicht reichen von der Länge, den haben die locker zur Hälfte durchtaucht. Also das kriegen die ohne Probleme hin. Also die können, wie gesagt, extrem gut tauchen und schwimmen halt dementsprechend.
Und auch an Land schnell?
Die können durchaus auch schnell werden. Ich meine, hier wirken sie jetzt zwar alle sehr behäbig und sehr ruhig, aber wenn es drauf ankommt, dann können die auch relativ schnell rennen.
Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, eure älteren und eure aktuellen Capybaras, wie ist denn die Konstellation bei euch?
Also aktuell haben wir ein Pärchen, Pünktchen und Anton, und ja, wir hatten die letzten Jahre einiges an Veränderungen innerhalb der Gruppe. Teilweise war die Verpaarung nicht die günstigste, das heißt, dementsprechend haben wir immer mal ein paar Veränderungen gehabt, und jetzt haben wir aber, wie gesagt, das erwachsene Pärchen, Pünktchen und Anton. Die haben wir aus dem Erlebnis zu Hannover bekommen. Und ja, jetzt seit 2023 sind sie bei uns.
Wo stehen die so im Leben? Sind das junge Erwachsene, sind es ältere?
Die sind eigentlich in der Blüte ihrer Jahre, wenn man so will. Also Pünktchen ist die ältere. Sie ist, oh Gott, muss man überlegen, sie ist, glaube ich, 7 oder 8. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Und er ist 5.
Wie alt wird ein Capybara?
Capybara kann so bis 15, teilweise auch bis 20 werden. Aber 15 ist eigentlich schon ein sehr gutes Alter. Also sind jetzt eigentlich genau... Also Pünktchen ist gerade, kann man sagen, so auf der Halbzeit angekommen, aber sind eigentlich so vom Zuchtalter her sind sie im perfekten Alter, wenn man so will.
Sind sie denn auch schon Eltern geworden?
Also bei uns tatsächlich noch nicht, also zumindest nicht erfolgreich. In Hannover sollen sie schon einige Jungtiere gehabt haben, aber ich kann jetzt selber nicht sagen, wie viele genau, da müssten wir selber nachschauen.
Sie sind jetzt seit 2 Jahren hier, beunruhigt euch das ein bisschen oder müsst ihr da für Capybaras eine ganz besondere romantische Atmosphäre herstellen?
Nee, also ich sag mal so, man kann es halt einfach nicht erzwingen. Am besten ist einfach, dass man ein bisschen die Ruhe behält und die einfach machen lässt. Ich meine, dass die ersten Wochen, Monate da noch nichts passiert, ist einfach mal klar, weil gerade wenn jetzt so Umgebungswechsel ist, neue Pfleger, neue Umgebung, es ist alles neu, das kann auch erstmal nochmal ein ganz schön großer Einschnitt auch hormonell bei Tieren machen, sag ich mal, wenn die Umgebung, wenn sich alles verändert.
Ja.
Ich bin da relativ entspannt. Wie gesagt, wir hatten ein Jungtier, hatten wir mal, es war leider eine Fehlgeburt, aber so wie Pünktchen aktuell aussieht, sieht sie tragend aus, aber... Da können wir auch erstmal nur spekulieren, wie weit sie jetzt wirklich ist. Wir haben zwar einen Decktermin, aber ob das jetzt so genau der war, ist jetzt schwer zu sagen. Aber wie gesagt, so wie sie aussieht, müsste demnächst was, oder was jetzt könnte auf jeden Fall was kommen, weil es ist nicht nur angefressen bei ihr, was sie hat.
Und passiert, sagen wir mal, die Paarung bei denen einfach so aus der Kalten, oder seht ihr da auch eine Verhaltensänderung schon eine Woche vorher oder sowas und wisst, oh, jetzt ist Hitze,
nee,
jetzt
geht's eine Woche los. Vorher direkt jetzt nicht, aber man merkt es halt einfach generell, wenn sie schon direkt, wenn die Tage dran sind, wo sie decken, dann merkt man, dass Anton oder generell, dass die Männchen einfach den Weibchen nicht mehr von der Pelle rücken. Das heißt, die sind wirklich permanent an den Weibchen dran, weil die dann wirklich den gesamten Tag, immer wenn sich mal eine Minute ergibt, dann ist ein Deckakt nach dem anderen. Also es kann dann über 2-3 Tage kann das dann sehr intensiv sein.
Ja.
Und dann beruhigt sich das aber auch wieder. Aber das ist dann, kann dann halt, wie gesagt, theoretisch über das gesamte Jahr passieren. Das heißt, also Capybaras haben halt keine feste Paarungszeit, weil wir hatten ja auch manche Tiere, die halt so saisonal sind, die also wirklich nur 1-2 Mal im Jahr können. Die Tiere können eigentlich, wie wir Menschen, sag ich mal, das gesamte Jahr über, wie sie halt Bock haben. Wobei man sagen muss, in der freien Natur haben sie sich schon an die Regenzeiten angepasst. Also sie könnten natürlich auch in der Trockenzeit kriegen, aber Regenzeit macht für die einfach am ehesten Sinn, weil dann einfach Futter und Wasser in Hülle und Fülle einfach da ist. In der Trockenzeit macht es einfach keinen Sinn.
Sie kamen ja jetzt beide eigentlich relativ einträchtig hier auf uns zu, als wir uns hingesetzt haben.
Ja.
Also die mögen sich schon. Wenn du sagst, eigentlich nur in der Paarungszeit, hängen sie direkt immer beieinander. Also wie gut kommen die sonst miteinander klar?
Also naja, also was heißt kleben? Also dann sind sie sehr intensiv nebeneinander her. Aber ansonsten ist ja so, dass Capybaras ja eigentlich typische Gruppentiere sind. Das heißt, Capybaras leben in der Regel nicht alleine.
Ja.
Das heißt, wir haben ja eigentlich immer relativ große Haremsverbände bei denen. Also wir haben in der Regel erwachsener Mann, der führt die Gruppe an.
Ja.
Dann hat man seine 5-6 erwachsenen Weibchen und dann eine ganz große Anzahl Jungtiere. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwas um die 20, maximal 30 Capybaras pro Gruppe. Einige wenige junge Männer sind vielleicht noch drin. Das sind vielleicht die Söhne von dem aktuellen Mann, die natürlich irgendwann auch verjagt werden, sobald die geschlechtsreif werden, weil sie sonst Konkurrenz für den Vater, sag ich mal, werden könnten. Also wie gesagt, in der Regenzeit sind die Gruppen relativ klein, in der Trockenzeit können die Gruppen größer werden. Das heißt, da kann so eine Gruppe gerne mal auf 100 Tiere anschwellen, was aber mehr gezwungenermaßen der Fall ist.
Ja.
Weil sie ja in der freien Natur dann in der Zeit an sich den wenigen Wasserlöchern zusammenfinden, die noch vorhanden sind. Und sobald die Regenzeit wieder zusammenkommt, geht das alles wieder ein bisschen auseinander. Das heißt, die Gruppen werden dann wieder kleiner. Und gerade in der Zeit kann es natürlich auch immer mal passieren, dass sich gerade so junge Männchen, dass sie sich ein paar neue Weibchen angeln oder generell Weibchen angeln, so eine neue Gruppe aufbauen. Das heißt, so wird von Hause aus so ein bisschen die genetische Vielfalt eben hochgehalten, sage ich jetzt mal.
Und eure beiden hier schon, ich komme nochmal auf das alte Ehepaar zurück, die ganze Zeit beieinander oder gehen sich gerne aus dem Weg?
Nee, also ich sag mal so, da wo der andere ist, da, also wo der eine ist, da geht auch der andere meistens hin. Also sie suchen schon immer die Nähe zueinander, das kann man schon sagen. Also das merken wir tatsächlich auch, wenn wir jetzt, sag ich mal, Grünfutter geben, sie kommen meistens zusammen immer irgendwo hin. Klar geht man auch mal so ein bisschen auseinander, aber sie versuchen schon irgendwie immer in der Nähe zu bleiben.
Sie haben natürlich ihre Größe, sehen aber sonst nicht sehr wehrhaft aus. Aber natürlich wie ein wahnsinnig lecker Happen auf der Speisekarte von quasi jedem Raubtier, das ich mir größer vorstelle. können die sich denn wehren?
Ja, also einerseits ist ja erst einmal die Körpermasse, die sie mit sich bringen, die ist schon mal nicht ganz ohne. Also wie gesagt, so 50, 60 Kilo hält auch ein Jaguar nicht eben mal so schnell. Das heißt also, wenn so ein Kapibara erstmal richtig in Bewegung gerät, das muss der Jaguar auch erstmal festhalten. Oder ein Puma, das ist ja so, so natürliche Feinde. Ja. Oder auch Riesenanakondas zum Beispiel oder Kaimane zum Beispiel. Das sind so die Hauptfeinde, die sie in der freien Natur haben. Aber ansonsten ist auch so, Kapibaras können extrem gut zubeißen. Wenn es sein muss, kann es auch richtig rabiat zugehen. Ansonsten muss man halt dazu sagen, Kapibaras leben nicht ohne Grund in so sehr großen Gruppen, beziehungsweise haben auch eine sehr hohe Reproduktionsrate. Das heißt also, sie sind auch mit eins der Hauptbeutetiere in Südamerika von vielen Raubtieren. Das heißt, sie vermehren sich extrem gut jedes Jahr, weil sie natürlich von vielen anderen Raubtieren halt auch einfach gefressen werden. Das darf man halt nicht vergessen.
Also böswillig formuliert, von der Natur schon als Futtertier auch ein bisschen eingerichtet worden, oder?
Es ist so hart, das klingt wirklich, nur die härtesten beiden Wasserschweinen kommen halt eben durch, weil ich sage mal so unterm Strich, so jedes Wasserschweinweibchen kann im Prinzip vielleicht so um die 8 Jungtiere bekommen, von denen werden vielleicht 2, wenn es hochkommt, nur das Erwachsenenalter erreichen. Also wenn man jetzt so Fressfeinde und sowas erst nochmal dran nimmt, dann ist es ja schon mal so, dass vielleicht nicht alle von Anfang an die ersten Wochen überleben. Das heißt, da bleibt viel auf der Strecke, wenn man so will. Das ist voll einfach so bei denen.
Aber so Gruppenstrategie, sagen wir mal, um sich zu wehren gegen so einen Angreifer, das machen sie nicht. Also wer dran ist, ist dran.
Eher weniger. Ja. Also wenn der Mann, sage ich mal, innerhalb der Gruppe, die Gruppe gegen was verteidigt, dann eher gegen andere Männchen, weil er seine Weibchen beschützen will. Und das kann dann teilweise wirklich bis aufs Blut gehen. Also Wasserschweine sind halt, was das angeht, ziemlich rabiat. Also da kennen die keinen Spaß. Also da wird auch ordentlich zugebissen und so weiter. Also die sehen da teilweise richtig relidiert aus.
Ja.
Aber dass sie jetzt wirklich als geschlossene Gruppe, wie wir es jetzt beim Pekari zum Beispiel hatten, dann gegen ein Raubtier vorgehen, das eher weniger. Also wirklich, die sind halt so eher klassische Fluchttiere, die dann wirklich ihr Heil in der Flucht suchen, dann abtauchen und dann wirklich eher wegrennen.
Du sagst, bei dem älteren Pärchen hattet ihr ja auch schon Nachwuchserfolg, oder? Also du hast auch schon Kapibara-Jungtiere gesehen.
Ja.
Ist das Nestbau? Werden die in Höhlen abgelegt? Wie findet das eigentlich statt?
Weder noch. Also es ist eigentlich, wenn man so will, wie beim Hausmeerschweinchen. Also es sind typische Nestflüchter. Das heißt, also die Jungtiere werden geboren und müssen vom ersten Tag an mitlaufen können. Das heißt, klar, die trinken die ersten Wochen erstmal noch Muttermilch, sind aber wie beim Meerschweinchen, wie beim großen Marder und auch bei vielen anderen Meerschweinverwandten ist es einfach so, dass sie vom ersten Tag an komplett entwickelt sind. Gebiss ist schon komplett entwickelt, was ich ziemlich cool finde, weil die halt eben so Milchzahnwechsel und so weiter, das findet in der Gebärmutter statt. Also, also nicht wie wir, die das als Kinder durchmachen müssen. Das heißt, also die sind einfach komplett entwickelt. Also wirklich nicht wie eine Ratte oder eine Maus, die halt blind und nackig sind, sondern die müssen dann einfach alles können, was die Alttiere schon können.
Und können auch schon Gras zum Beispiel fressen?
Oder? Rein theoretisch, ja. Ich meine, klar, sie trinken die ersten Wochen vorrangig Milch, aber die fangen sehr früh schon an, hier und da mal an einem Grashalm rumzuknabbern oder auch, je nachdem wann sie geboren werden, bei uns auch schon mal ein bisschen am Gemüse ein bisschen rumzunagen. Also das geht relativ schnell bei denen los.
Und sonst auch, wie der Volksmund sagt, quasi das Kind im Galopp verloren oder gibt es irgendwie eine Einrichtung, eine Mutterstube?
Die bauen keine Nester. Also auch die Weibchen, die sondieren sich vielleicht ein bisschen von der Gruppe ab, kriegen ihre Jungtiere und kommen dann mit den Jungtieren in die Gruppe zurück. Aber es ist jetzt nicht, wie man sich das jetzt bei anderen Tieren vorstellen kann, dass die jetzt irgendwie ein Nest bauen oder sowas. Das eigentlich eher wenig. Das wird dann einfach so nebenbei geboren, wenn man so will.
Ja.
Und dann laufen die halt relativ schnell in der Gruppe mit. Also sie werden auch sehr schnell vom Rest der Gruppe dann mitbekommen und ja, also.
Und macht die Mutter da noch groß viel auf Mutter oder ist das eben auch gleich Teil der Herde und soll sehen, wie es klarkommt?
Nee, also klar, die erkennen natürlich schon ihre eigenen Jungtiere, also die kümmern sich schon drum. Wobei man sagen muss, dass Kapibaras generell innerhalb der Gruppe relativ entspannt sind, zumindest was das Säugen angeht. Also wir haben die beste Erfahrung gehabt, unsere beiden Weibchen, die damals zeitgleich Jungtiere hatten, also mit einem Abstand von ein paar Wochen nur. Das war sehr witzig. Die erste hatte ihre 5 Jungtiere bekommen, die zweite dann, wie gesagt, danach ihre 5. Und die zweite, also die als zweites ihre Jungtiere geboren hat, die hat sich eigentlich von Anfang an sehr rausgehalten bei ihren eigenen Jungtieren. Das heißt, die hat die einfach ihrer Schwester zugeschoben.
Ja.
Im Endeffekt hat sich also ein Weibchen um alle Jungtiere gekümmert und so sah sie dementsprechend leider auch aus, weil sie ist im wahrsten Sinne des Wortes fast ausgesaugt worden, weil alle Jungtiere an ihr getrunken haben. Also es waren am Ende dann 7, weil wie gesagt, wir hatten auch ein paar Totgeburten am Anfang an dabei, das bleibt nicht aus. Und die haben dann zu 7 an ihr getrunken und die eigentliche Mutter, die hat sich eigentlich komplett rausgehalten. Die hat eigentlich nichts gemacht, hat wird ihre Schwester alles alleine machen lassen.
Und die hat sich nicht gewehrt?
Na, was will sie denn machen, wenn die Jungtiere dran sitzen und trinken, was soll sie denn da groß machen?
Ja, vielleicht erkennen, dass sie nicht meine und wegschubsen oder so.
Nee, also letztendlich sind Wasserschweinmütter da nichts, also die lassen halt schon alle trinken.
Ja.
Was ja den Vorteil hat, wenn jetzt, sag ich mal, in der freien Natur die eigene Mutter gefressen wird, haben die trotzdem eine Chance, groß zu werden.
Ja, natürlich.
Das ist der Vorteil einerseits bei Wasserschweinen. Also wie gesagt, die Weibchen nehmen das nicht ganz so ernst, ob es die eigenen Jungtiere sind. Solange sie innerhalb der gleichen Gruppe geboren werden, werden die auch eigentlich dann angenommen.
Hat denn so ein kleines Kapibara zumindest Original-Meerschweinchengröße oder ist selbst das schon größer?
Selbst das ist schon größer als ein Meerschweinchen.
Und sieht auch schon genauso aus wie Elterntiere, nur klein?
Nur viel knuffiger und viel weicher auf jeden Fall.
Achso, also hat, hat auch nochmal einen extra Niedlichkeitsfaktor,
ja,
oder
ja.
So.
Also wenn kleine Wasserschweine, wenn die so im Erwachsenenalter aussehen würden, ich glaube, das wäre schon ziemlich cool.
Das wär, da wäre Instagram noch voller und sämtliche sozialen Netzwerke.
Ja, also kleine Wasserschweine, die fetzen schon. Also ich finde, also die Erwachsenen, die fetzen ja schon, aber die Kleinen, die sehen nochmal viel niedlicher aus.
Und wie schnell sind die dann groß?
Ja, mit gut zwei bis drei Jahren auf jeden Fall ausgewachsen.
Ach doch, schon Jahre.
Es dauert ja, ja. Schon ein bisschen. Das ist jetzt nicht wie bei jetzt, wir haben ja bei anderen Tieren so ein Vierteljahr oder so, aber Wasserschweine, die brauchen schon ziemlich lange. Also mit unserer haben mit knapp zwei Jahren, zwei Jahre mussten sie sein, also mit über zwei Jahren haben sie erst angefangen, überhaupt erst zu decken. Also mit, die Männchen sind so mit knapp drei Jahren richtig ausgewachsen.
Und sagen wir mal, also ihr holt ja sicherlich nicht immer, oder holt ihr sie immer rein abends?
Naja, also sie dürfen pendeln über Nacht.
Aber wenn jetzt zum Beispiel Mutter vorne weggeht, darf man sich das vorstellen wie so eine, wie eine Ente mit ihren Küken, dass die alle hinterher wackeln, oder geht sie und wenn sie mitkommen, dann kommen sie?
Ich sag mal so, also wir haben mehrere Erfahrungen gemacht. Also wir haben es teilweise so gehabt, dass wenn die Jungtiere den Anschluss mitbekommen, dann sind sie auch gleich mit reingedackelt. Aber wir haben es tatsächlich auch damals gehabt, das war 2019, da hatten wir damals unsere ersten Wasserschwein-Jungtiere hier auf der Außenanlage und das war im Herbst. Wie gesagt, die hat die im September geboren. Und dann ist man hier wirklich tagsüber raus, hat dann wirklich dann aufgemacht, dass die rein können und man hat es eigentlich in jeder Ecke irgendwo quietschen gehört. Dann hat man die Stall- und die Anlagentür aufgemacht, dann sind die Erwachsenen alle rein, die Maras hinterher und die Jungtiere waren alle verteilt hier auf der gesamten Anlage. Und ich dachte dann auch so, oh Gott, ob das alles was wird, ob alle Jungtiere reinkommen. Und dann hat man gesagt, gut, okay, komm, ihr macht das schon irgendwie. Man hat dann zwar so kurzzeitig ein bisschen schlechtes Gewissen, dass, ah, komm, muss man denen jetzt irgendwie helfen? Dann denkst du, aber andererseits denkst du, mein Gott, die müssen das auch alleine irgendwie hinkriegen.
Ja, ja.
Im Endeffekt war die gesamte Sorge völlig unbegründet, weil man ist dann jeden Morgen gekommen und es waren alle Jungtiere über Nacht immer im Stall gewesen. Also irgendwie haben sie dann doch noch den Weg gefunden.
Ja.
Aber die Mütter, die interessiert das ehrlich gesagt gefühlt nicht so wirklich viel. Ich meine, Wasserschweinmütter sind da wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen unterschiedlich. Aber unsere Erfahrung war, es war so, ja, die Weibchen sind einfach reingelaufen und die Jungtiere, ja, kommt, wenn er kommt, wenn nicht, ist auch okay. Aber sie haben es bis jetzt alle irgendwie geschafft, groß zu werden.
Und die Vergesellschaftung mit den Maras, du hast es ja vorhin schon gesagt,
ja.
Funktioniert ja eigentlich so, dass sie die Chefs sind hier im Ring oder sowas. Oder gönnen, ja. Die sich auch. Also
ja.
die sind nicht fies gegenüber den Maras, oder?
Nicht direkt. Also ich sag mal so, die Maras, die wissen halt einfach, dass sie halt einfach schneller sind und ja. ausweichen können. Und aber klar, die Kapibaras nutzen halt einfach aus, dass sie einfach größer sind. Weil sie wenn sie irgendwas haben wollen, dann drängeln sie sich einfach durch, machen von ihrer Größe einfach Gebrauch. Also jetzt nicht, dass sie jetzt aggressiv werden oder so. Das ist einfach, die sind halt einfach deutlich größer und schwerer. Das sind einfach mal 40 Kilo mehr, was so ein Wasserschwein auf die Waage raufbringt. Und da kann eine Mara nichts gegen ausrichten.
Welchen Stellenwert haben Kapibaras denn eigentlich in Südamerika? Sind das dort beliebte Tiere? Sind es vielleicht sogar irgendwo Wappentiere? Oder gibt es irgendwelche Legenden rundherum?
Legenden gibt es bestimmt, wobei mir jetzt gerade keine einfällt. Aber es gibt bestimmt eine Legende.
Ja.
Also ich glaube, es gibt sehr geteilte Meinungen. Also es gibt bestimmt viele Anwohner dort, die es einfach völlig cool finden. Aber ich glaube, gerade bei Bauern und Landwirten sind sie nicht ganz so gerne gesehen. Da werden die auch teilweise wirklich gejagt, weil die halt natürlich auch dann teilweise deren Ernten halt eben ruinieren
ja,
können.
Feldfrüchte, ja.
Also es gibt, glaube ich, sehr geteilte Meinungen in Südamerika, was Wasserschweine angeht.
Und wie ist es, denn ein beliebtes Tier, was Essen, was Fell oder sonst irgendwie was angeht? Oder ist es eine Trophäe?
Na, Trophäe glaube ich eher weniger, aber die werden auf jeden Fall auch gejagt des Fleisches wegen. Das auf jeden Fall auch.
Aber ist das soweit, führt das soweit, dass es einen Bedrohungsstatus, einen größeren gibt für Kapibaras?
Nee, bis jetzt noch nicht. Also Wasserschweine eigentlich eher im Gegenteil, ist eigentlich nach wie vor hat sehr stabile Population.
Ja.
Noch, muss man sagen. Wobei man auch da beobachtet durch Klimaveränderungen und so weiter, also dadurch, dass auch die Trockenzeiten teilweise länger und heftiger ausfallen, haben natürlich auch die Tiere immer mehr Probleme, halt Nahrung und Wasser zu finden. Also noch sind sie nicht bedroht. Aber ich glaube, wenn sich das mit dem Wetter weltweit alles nicht irgendwie mal eine positive Richtung verändert, dann werden wir weltweit ein ganz schönes Problem kriegen.
Weil du gerade das sagtest mit der Legende, da fällt mir ein, eine gelesen zu haben, dass es quasi eine Seelenverbindung gibt mit einem Menschen. Also zu jedem Kapibara gäbe es auch einen Menschen und die wären quasi miteinander verknüpft. Sagt dir das irgendwie was?
Also ich habe es nicht bei Kapibaras gehört, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Es war auf jeden Fall irgendwas in Südamerika, das wohl irgendwie auch der Glaube ist, dass von einem indigenen Volk,
ja.
Wenn jemand verstirbt, dann wird er dann später in einem Tier wiedergeboren. Das heißt, so nach dem Motto, diese eine Tierart sollte man dann irgendwie nicht jagen, weil das dann halt irgendwie der Verwandte aus dem vorigen Leben sein könnte.
Gut, das ist
ein
wildes Rad.
Das ist Spekulation.
Aber im Sinne von Haustier ist Kapibara jetzt nichts. Also ich meine, die Größe dafür hätte es ja.
Also es gibt viele Privathalter, die Wasserschweine halten. Also in Zoos gibt es sie auf jeden Fall, in sehr vielen. Also auch viele Kleintierparks halten sich die, weil die von den Anforderungen her, sage ich mal, verhältnismäßig einfach zu halten sind. Ich meine, klar, wichtig ist trotzdem, sie brauchen ein Warmhaus, sie brauchen Wasser, wo sie halt baden können, was sie auch als, eigentlich normalerweise gerne als Klo auch immer nehmen.
Ja.
Aber es gibt wirklich viele Leute, die auch privat halten. Also gibt es, also glaube ich, wer da ja ganz extra, gibt ja auch ganz zig verschiedene Videos aus Japan. Die sind ja da ganz groß im Kurs, habe ich immer das Gefühl. Ja. Weil die auch diese, dass die Kapibaras da irgendwie dann auch in heißen Quellen baden lassen und alles und Kram. Also da gibt es schon verrückte Sachen. Also ja, die lieben das auch natürlich im warmen Wasser zu baden. Das finde ich halt auch geil.
Ja.
Aber wie gesagt, Kapibaras kann man natürlich durchaus auch privat halten, wenn man den Platz und die Gegebenheiten dafür hat. Also in der Wohnung sollte man es jetzt nicht halten. Das würde ich nicht raten.
Weil du den Hype vorhin im Netz gerade genannt hast, gab es da einen Anlass dafür oder ist es einfach nur diese pure Niedlichkeit?
Ich glaube, das ist halt einfach nur generell, dass die einfach ziemlich cool und so gelassen sind. Also es ist halt einfach gerade ein riesiger Renner Capybaras. Jeder stellt gerade Capybara-Videos rein. Das sind einfach extrem coole Tiere, weil die halt einfach so eine Grundgelassenheit ausstrahlen und man mit denen eigentlich viel auch machen kann in dem Sinne. Also die halt einfach machen halt einfach viel mit.
Du hattest die Lautäußerungen gesagt. Sind die denn oft zu hören oder ist das eine Ausnahmesituation? Also rufen die sich auch gegenseitig?
Sie sind tatsächlich sehr, sehr ruhig. Also wenn man das jetzt mit anderen Tieren vergleicht, also wir haben ja, sag ich mal, Tiere, die man tagtäglich immer hört. Sag ich mal, als Beispiel Schimpansen oder hier gerade Vögel, die sind immer sehr lautstark. Ja. Aber die Kapibaras an sich sind eigentlich für sich relativ ruhig. Man hört manchmal noch so ein, wenn sie sich wohlfühlen, so leichtes Knattern oder so ein Gluckern manchmal, wenn sie so ankommen. Das ist so ein, ja, man kann das nicht mal ansatzweise mit dem Gurren, was Meerschweine machen, vergleichen. Aber so ähnlich in etwa, das ist so ein bisschen so ein beruhigender Laut. Das machen sie untereinander, um einen so ein bisschen, so nach dem Motto, hier, es ist alles gut, alles ruhig. Das machen die tatsächlich, wenn wir die auch aus der Hand füttern, das machen die so als, ja, es ist alles gut, alles easy, mach entspannt. Das ist einfach ein gutes Zeichen, wenn die das Geräusch machen.
Hast du den Capybaras auch erst hier im Zoo kennengelernt oder Nein. War dir vorher schon klar, dass du die mal sehen willst oder vielleicht sogar pflegen willst?
Ich habe die tatsächlich in der Ausbildung, habe ich die damals schon mitbekommen und auch vorher habe ich sie als Kind schon mitbekommen tatsächlich. Aber für mich haben die damals nie so einen Stellenwert gehabt, dass das so ein riesen Hype war. Es war so, ja okay, cool, Capybara.
Ja, ja.
Aber dadurch, dass ich, wenn ich jetzt rückwirkend gucken muss, so nie so richtig ein Lieblingstier hatte, in dem Sinne, klar, es gibt so viele verschiedene Tiere, die ich halt immer cool finde. Aber dass ich jetzt wirklich so ein Tier so auf so ein Podest packen kann, wüsste ich jetzt, also könnte ich jetzt rückwirkend gar nicht mehr sagen. Ich fand die halt immer interessant und cool, aber ich glaube, so dieser Hype, wie er heute ist, den hatte ich damals nicht, auf jeden Fall nicht.
Ist das denn auch ein Tier, wo ihr sich immer so, sagen wir mal, zur Vorsicht mahnen müsst? Wenn man das so sieht, oh, da kann ich hingehen, kann ich streicheln, dem kann ich was zu Futter geben. Andererseits hast du gesagt, das kann doch der Finger ganz schnell ab sein.
Ja.
Also müsst ihr euch da auch immer selbst wieder zur professionellen Vorsicht warnen?
Man muss einfach immer ein bisschen auf seine Finger aufpassen. Das ja, also ich sage zum Beispiel auch, wenn wir mit Lehrlingen mal hier drauf sind oder mal mit Schulpraktikanten, die wir bei uns im Revier haben, sage ich auch mal hier, wenn du fütterst, sag ich mal, entweder schneiden wir mit Absicht schon längere Stücken, die halt so stiftartig sind, dass man halt eben zur Not immer noch schön festhalten kann. Und ansonsten sage ich hier, wenn ihr das Stück zu klein wird, dann lass es zur Not fallen. Lieber lass es fallen, die sammeln das dann schon vom Boden auf. Ach, man hat es gerade gehört.
Da hat man mal ein Geräusch. Was
genau,
war das jetzt?
Das war jetzt so dieser leichte Warnruf. Das ist so einerseits dieses Achtung.
Ja.
Aber es ist dann schon so, also auf der einen Seite wird im ersten Moment gewarnt und dann ist eigentlich so, oh, da ist der Futter, ich komme mal trotzdem wieder.
Der Vergleich mit dem Husten, der passt ganz gut. Das war so wirklich wie...
So ein bisschen.
So Niesen, Husten, genau die Richtung.
Ich erschrecke mich tatsächlich selber manchmal, weil es manchmal so plötzlich kommt. Man ist am Saubermachen, man läuft vorbei, redet auf die Tiere schon, also hier, alles gut, alles in Ordnung. Und man weiß, der Laut kommt gleich, man erschreckt trotzdem jedes Mal aufs Neue, weil das so plötzlich immer kommt.
Ja. Nun habt ihr die beiden Pünktchen und Anton, was habt ihr vor? Also die beiden sollen sich möglichst natürlich vervielfältigen, kommt aber sonst noch was in die Gruppe dazu? Was habt ihr so vor mit denen?
Also wenn es nach mir ginge, ich würde es tatsächlich einfach mal probieren, einfach noch ein erwachsenes Weibchen reinschmeißen. Ich sag mal so, es kann rabiat zugehen, weil Capybaras sind nicht ganz ohne. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt nicht mal ansatzweise spruchreif ist. Das ist ja nur mein Wunsch, was ich einfach mal probieren würde. Aber so wie der jetzige Stand ist, ist ja, die beiden werden so bleiben. Klar wäre es schön, wenn es mit Nachwuchs klappt, aber wenn es nach mir ginge, muss es nicht auf Krampf sein, weil, wie gesagt, Wasserschweine sind nicht bedroht. Es gibt genug andere Zoos, die züchten. Ich bin auch happy, wenn wir einfach nur die beiden haben und wenn es denen gut geht. Also ich muss sie nicht auf Krampf züchten. Klar, es ist schön, wenn das auch klappt. Aber ich finde, das sollte nicht das Hauptaugenmerk sein. Ich finde, gerade bei solchen Tieren, die jetzt nicht bedroht sind, ist eigentlich viel wichtiger, dass man die einfach, dass die ein gutes Tierleben haben, dass man die gut präsentiert. die Zucht ist dann, kann schmückendes Beiwerk sein, sage ich jetzt mal.
Und die beiden sind ja auf jeden Fall an sich schon eine Attraktion für sich, die man sich gerne
deswegen
anguckt.
Also wie gesagt, klar, ja, Jungtiere ja. Wäre dann nochmal so das kleine i-Tüpfelchen, aber wenn es nach mir ginge, muss es nicht auf Krampf sein. Wie gesagt, da finde ich, sind andere Tierarten, wo es in meinen Augen wichtiger wäre, dass die wirklich erfolgreich nachzüchten.
Na, du hast ja vorhin eventuell eine Trächtigkeit angedeutet, vielleicht ist es ja tatsächlich genau. So, dann hätten wir ja demnächst, dass sich das erfüllt. Ansonsten sind absolut ein Hingucker ja. Und den Einblick heute, den ich ja haben konnte, da bin ich ja regelgleich privilegiert.
Ich glaube, man muss sowieso bei sowas eben ein bisschen entspannt sein, weil wenn man sich zu sehr darauf versteift oder verkrampft, oh, das muss jetzt mit Jungtieren klappen, dann geht das eh meistens nach hinten los. Einfach alles entspannt ansehen, einfach auf sich zukommen lassen und dann wird das schon irgendwie. Die Tiere werden uns am ehesten zeigen, wie es klappt oder nicht.
Florian, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz entspannt und euch natürlich viel Glück, dass das klappt. Und wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank für diese Nähe, die ich hier heute mit haben durfte. Florian, bis bald mal wieder.
Ja, tschüssi.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.